Ihr Süßen, willkommen zurück beim besten Podcast Deutschlands. Hippert und Niendorf, wissenschaftlich, unwissenschaftlich. Und mir gegenüber, virtuell, sitzt die wunderbare Lisa, a.k.a. Frau Forschung, a.k.a. Spiegel-Bestseller-Autorin. Girl, hello!
Hello!
So, was steht heute an? Also heute sprechen wir über unsere unterschiedlichen Promotionswege. Denn wir haben, also du promovierst ja noch, ich habe... Sprechen wir noch kurz drüber.
Ich habe
ja kürzlich abgeschlossen. Aber wir haben auf unterschiedliche Art und Weise promoviert. Darüber sprechen wir. Da haben wir unterschiedliche Ups und Downs. Gerne auch mal mehr Downs erlebt, würde ich sagen. Und ich finde ganz wichtig, dass wir einmal am Anfang erklären, warum wir überhaupt angefangen haben zu promovieren. Und wie gesagt, sprechen wir über unsere Struggles. Auch, was Leute interessiert hat, wie unser Alltag aussieht, weil meiner war wahrscheinlich komplett anders als deiner. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns heute ein bisschen mehr Zeit für die Fragen, weil es waren ja tausende von Fragen, die da gekommen sind. Das fand ich wirklich crazy. Also versuchen wir relativ schnell auch ein paar mehr Fragen am Ende zu beantworten. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go.
Eine, die ich ganz toll fand, ist Anna, eine Religionswissenschaftlerin, die forscht zu Cowboy-Kirchen in den USA.
Bekannt auch auf Instagram als Sugarcane 2003.
Man könnte sie bezeichnen als eine schillernde Frau, shiny Plura.
Lisa Niendorf, du kennst sie vielleicht unter dem Namen Frau Forschung.
Aber Lisa, first things first, how are you? Wie war deine Woche?
Hitze, also uns geht's doch allen so. Also ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, wie viel Arschwasser ich in dieser Woche hatte. Und heute irgendwie auch so ein bisschen Übelkeit, ein bisschen flau im Magen von der Wärme, weil man irgendwie einfach nicht runterkommt. Und ansonsten alles in allem aber ganz okay. Aber meine Freude und Aufmerksamkeit lag sowieso ganz nur bei dir, Girl, weil deine Woche, glaube ich, krass viel aufregender war. Ich hatte ja eine relativ normale Alltagswoche, muss man wirklich sagen. Oder ich habe schon wieder Dinge verdrängt, aber ich glaube Alltagswoche. Und Girl, deswegen würde ich viel lieber dringend über dich sprechen oder fragen,
nein,
wie es dir...
Nein, doch, weil Lisa, doch, nein, Lisa, jetzt, ich habe nämlich eine Sache. Kannst du bitte den Leuten erzählen, dass du, was hast du aufgenommen, Reel oder TikTok, wo du dir ein Hexen Schuss geholt hast, weil
nein,
du gedacht hast,
nein,
du bist noch
nein.
fit. Doch. Weil Lisa
okay,
dachte,
full
sie,
story.
Ist noch, sie ist ja eine Oma, weil ich bin ja 29, Lisa ist ja 35. Und sie hat da so einen super Trend gemacht als Influencerin. Das macht man so, ne, Lisa?
Ich liebe dich.
Also
Girl.
Das fand ich eigentlich interessant.
Also ihr müsst euch vorstellen, es ist Freitagnachmittag. Wir waren im Homeoffice, wir haben eigentlich geplant, eine Frau macht noch ihren Call zu Ende. Ich packe alles, weil wir übers Wochenende wegfahren wollten. Und als ich hier unten noch so war, schon Sachen gepackt habe, bin ich im Doomscrollen verfallen und habe so ein Reel gesehen, wo so ein Typ saß in so einem, also so relativ breitbeinig, so die Beine so auseinandergespreizt, auf dem Boden sitzend und hat gesagt, welches Level bist du? Von Level 1 bis Level 5, je nachdem, wie du aufstehst in dieser Position, bist du besonders fit und jung. Mhm. So, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, alles easy peasy. Level 5 war ohne Hände. Ich hab's geschafft, das will ich festhalten. Mhm. Vollkommen egal, was rausgekommen ist. Ich hab's geschafft, aber als ich es geschafft habe, hat es dermaßen in meinen Rücken ISG, whatever gezogen. Ich bin an die Ostsee gefahren wie eine Oma, konnte weder sitzen, noch stehen, noch gehen. Das ganze Auto musste dann meine Frau vollpacken. Ich habe ihr die Story erzählt. Sie war so ein Mix aus angepisst und belustigt. Und jetzt geht's mal wieder gut, weil ich habe alles wieder gut gelockert. Guck, und ich habe Level 5 geschafft. Ich weiß gar nicht, was du willst, mein Herz.
Ja, das freut mich. Ich hätte kein einziges Level geschafft und ich hätte auch gar kein Level probiert. Aber ich bin ja auch keine Influencerin, wie du.
Du hättest safe Level 5 geschafft.
Safe. Nee, das ist, ich weiß, glaube ich, welcher Trend das war. Das ist, meine Hüften wären komplett auseinandergeflogen. Ich bin so vom ganzen Reiten. Das ist alles komplett im Arsch. Anyways, so, jetzt reden wir über mich. So, also, Pferdereiten. Ja. Pferdereiten. Ich hoffe, niemand hat dir was anderes gedacht, denke ich, ne? Auf gar keinen Fall.
Doch, weil... Warte,
übrigens.
War ein Punkt. Ich habe nämlich, habe ich dir das geschickt? Weiß ich nicht. Da hat mir ein Follower geschickt, dass unser Podcast als anstößig eingestuft worden ist. Unsere letzte Folge wurde als anstößig eingestuft auf Spotify. Mhm. Fand ich wild.
Weil da Queer drin vorkam?
Wahrscheinlich.
Haben wir was Anschlüssiges gesagt? Ach, I don't care. Aufgeschissen. Ja. Na dann, ja, sind wir eben ein anstößiger Podcast. Das habe ich. Das
ist der anstößigste wissenschaftliche Podcast, unwissenschaftliche
Podcast Deutschland. I take it. Ah. So, also eine Sache will ich noch sagen, bevor ich sage, dass ich meine Dissertation abgegeben habe, weil ich habe ja eine strong lesbian Community und die sind ja alle steil gegangen auf das Cowboy-Outfit, aber jetzt darf ich ja auch nicht sagen, was die mir in meine DMs geschrieben haben, aber I see you, girls, I see you. Ja. Also, könnt mir ruhig weiterschreiben, aber ich darf es ja dann hier nicht sagen, weil wir ein anzüglicher Podcast sind. So, anyways, so, mein Tag. Ich habe am Sonntag habe ich meine Dissertation abgegeben. Ich habe sie abgegeben. Halleluja. Das ist so crazy.
Ja.
Ich habe sie hier. Schaut euch das an.
Doktorarbeit.
Das ist
der Knaller.
Es ist crazy.
Ja.
Deswegen, ich bin noch so ein bisschen brainfucked.
Hast du sie nicht
zusammen
in Pink drucken lassen? Eine Freundin von mir hat komplett in Pink drucken lassen.
Ja, das wäre geil, aber ich dachte mir, komm,
ja,
mach mal spießig, mach mal privilegiert. Ja.
Sei mal privilegiert.
Hier ist sie, mein Baby. Da ist sie. Das war 5 Jahre lang. Da ist sie. Ja, deswegen, mir geht's, ich kann euch gar nicht sagen, wie es mir geht. Mir geht's eigentlich gut, aber es ist noch nicht richtig bei mir angekommen. Ich denke immer, ich muss noch daran arbeiten. Das muss mein Nervensystem jetzt noch registrieren, dass das abgegeben ist, dass da jetzt nichts mehr passieren wird. Und wenn da Fehler drin sind, sind da Fehler drin und so. Genau. Und dementsprechend habe ich die ganze Woche eigentlich dann auch nur rumgelegen. Stimmt gar nicht. War auch bei 2 Seminaren war ich eingeladen als Gastdozentin. Das war ganz cool. Aber ansonsten war ich dann relativ entspannt und stehe noch so ein bisschen neben mir.
Mhm.
Aber ja, es ist abgegeben und ich werde, erinnert mich nochmal daran in meine DMs oder schreib's hier in die Spotify-Kommentare, weil das ist komplett surreal. Keine Ahnung, also.
Als du das dann per E-Mail, also man überreicht die ja nicht irgendwo feierlich, sondern man sitzt ja da irgendwie in seinem Bums zu Hause und schickt dann diese E-Mail ab.
Genau.
Ja, genau so, und schickt ja dann diese E-Mail ab. Und wie war das für dich, als du diesen Klick gemacht hast, absenden? Und die Frage ist, wie lange hast du gebraucht, um auf absenden zu drücken? Weil ich brauche manchmal für solche E-Mails eine Stunde, obwohl es ist 18.000 Mal überprüft, aber dieser Klick.
Lisa, ich habe, also die war dann ja schon geschrieben und das Problem war, diese Datei war zu groß, weil ich habe ja über Bilder sozusagen geforscht und dann musste das hochgeladen werden. So, und dieser Akt des Hochladens schon, das heißt, ich habe das hochgeladen, meine Freundin musste das runterladen, also ob es auch die echte Datei ist. Dann habe ich selber nochmal runtergeladen, ob es die echte Datei ist. So, dann war ich jetzt so weit, dass ich diesen Link in diese E-Mail packen konnte. Dann habe ich die E-Mail gelesen, dann habe ich gedacht, scheiße, ich musste eine Prüfungsform wählen. Und das war einmal, das verstehe ich bis heute nicht, Verteidigung und Disputation. Aber ich habe in meiner ersten E-Mail, wo ich gesagt habe, ich würde gerne nur verteidigen, habe ich geschrieben Verteidigung in Klammern Disputation, bis dann Dunja zu mir gesagt hat, Anna, das ist, nein, das ist an der RUB irgendwie nicht das Gleiche. Dann hatte ich eine Panik, kurz Panik. Ich so, scheiße, ich muss in die E-Mail auch noch das schreiben. So ganz fett habe ich dann geschrieben, Prüfungsform Verteidigung. Dann habe ich da 5 Minuten gesessen und meine Hand war so auf der Maus und Jesse immer so, ja, jetzt klick doch. Ich so, ich kann nicht klicken. Dann habe ich geklickt. Dann bin ich in den Gesendet-Ordner gegangen und habe das dann aus der Perspektive des Prüfungsamtes gelesen, sozusagen, wie sich das liest, und habe nochmal diese Datei runtergeladen. Und dann, es geht noch weiter, habe ich komplett Panik geschoben, weil ich hatte dann auch im CC einfach nur zur Kenntnisnahme meine betreuenden Personen. Und dann wurde dieser Link 1000 Mal irgendwie runtergeladen. Boah, da dachte ich, nein, ich wurde gehackt. Dann habe ich 1000 Mal gedacht, ich so, das ist doch nur die Adresse vom Prüfungsamt, da waren doch nur meine Betreuenden drin und so. Boah, ich war komplett in Panik. Ja, da denke ich mir, da haben die es öfter runtergeladen oder so, denke ich, weißt du? I don't know. Aber Krimi. Aber
was ist denn jetzt bei euch der Unterschied zwischen Verteidigung und Disputation?
Ja, es gibt ein Rigorosum.
Ich
will nichts Falsches sagen, aber du musst 3 Thesen mitbringen und dann wirst du alle, die an der RUB promovieren bei den Philologen, korrigiert mich bitte, aber dann sind verschiedene ProfessorInnen von verschiedenen Fakultäten, die dich sozusagen abfragen.
Krass,
so, das
ich
ist
sehe schon.
Wie so eine richtige Prüfung.
Ja, ich lese gerade, daran schließt sich eine
Gottes
Befragung
Willen
an, die sich in der Regel nicht nur auf das eigene Thema, sondern auch auf angrenzende oder übergeordnete Fachgebiete umfasst.
Da kommt irgendein Randoms, kommen dann, genau. Und das ist noch nicht so lange, dass das nicht ging. Vor 3-4 Jahren oder so war das Pflicht für alle, die da dann promoviert haben.
Mhm. So viel zum Thema, wie wunderbar vergleichbar doch auch die Anforderungen an Promovierenden in Deutschland sind. Das ist doch schön,
das
oder?
Bald. Ja, genau, weil das ist dann auch notwendig, wenn du dann schon das gemacht hast 5 Jahre lang, dann ist nochmal notwendig, dass du nochmal ein Rigoroso machst und nochmal, weil anyways, ja.
Du bist ja nur Nachwuchs. Von mir. Du bist ja nur ein Kind, du bist ja noch infantil, du bist ein Niemand.
Meinst du Early Career Researcher?
Early Career Researcher, ja. Forever. Aber Nachwuchs, ja, wobei ich bin froh, dass langsam diese Nachwuchsdebatte endlich so langsam vom Tisch ist, aber ganz oft ist es immer noch Nachwuchsforscherin. Boah.
Ich bin 37.
Boah, wie ich wollte gerade sagen, du hast vorhin gesagt, du bist 29 und ich habe dir hardcore abgekauft.
Ja, natürlich. Guck doch mal,
ich denke mir
ich
so,
ja.
Warte mal. Nee, sie ist, eigentlich dachte ich, sie ist älter, aber ich wollte jetzt auch nichts sagen, weil wir sind hier gerade in einer Podcast-Aufnahme und.
Ja.
Könnte es 29 sein.
Ja. So, das ist abgegeben. Deswegen nach mir die Sinnflut. Und wir gehen weiter, Lisa. Sage mir deine Lieblings-Pokémon-Karte.
Meine Lieblings-Pokémon-Karte ist aufgrund eines heutigen Erlebnisses die Geschenk-Energiekarte. Warum? Weil ich heute 2 studentische Beschäftigte verabschiedet habe von einem ganz tollen Projekt. Und dafür sind dann meine Kollegin und ich noch in den Humboldt-Store gegangen. Also bei uns da im Hauptgebäude kann man da so einen eigenen Merch, so einen Merch-Store haben wir, wo es dann so Pullis und Beutel und gibt. Und wir haben 2 Tassen geholt und 2 Bleistifte. Und die Person, die da das an der Kasse saß, hat dann gefragt, als wir die Becher oder die Tassen da auf die Theke gestellt haben, bitte bezahlen, sagt sie, du bist doch Frau Forschung, oder? Und ich so, ja. Ja, wir wollten uns schon noch bei dir melden, weil du darfst dir hier was aussuchen. Ich so, wieso? Hä? Komisch. Wir sind von Humboldt Innovation und wir finden deine Inhalte so toll und wir teilen die immer und als Dankeschön, weil du so tolle Sachen machst, darfst du dir was aussuchen. Ey, mein Herz ging auf, weil ich ja nicht nur gute Erfahrungen gemacht habe seit ungefähr einem Jahr mit meiner eigenen Hochschule. Und das war so schön. Das war so schön, auch Support zu spüren. Und ich habe sie jetzt vertröstet, weil wir hatten nur noch 10 Minuten Zeit, bis wir zum Essen verabredet waren. Ich habe gesagt, ich komme nächste Woche wieder und dann werde ich mir ganz viel Zeit nehmen. Und Leute, entweder so ein Hoodie, so ein geiler Humboldt-Uni-Hoodie. Da gab es aber auch so eine, ich liebe ja diese Messenger-Bags. Da gab es so eine richtig coole Messenger-Bag mit dem Logo drauf. Oh, es gab aber auch so tolle Rucksäcke und ich liebe ja Beuteltaschen. Also hier diese Brusttaschen, weißt du, diese. Genau.
Ja, sounds gay.
Ein bisschen.
Ja, ich liebe die auch.
Aber ich glaube, es wird ein Hoodie und ich fand die Geste so schön und es hat mir heute, also immer wieder, wenn ich daran denke, so random hatte jemand einfach ein Geschenk gegeben und davon habe ich ganz viel Energie gezerrt und die mitgenommen. Ja, weil es einfach eine richtig schöne random Geste war, mit der ich 0,0 gerechnet habe. Deswegen Geschenk-Energie-Cut. Und bei dir, Girl?
Also bei mir, ich habe mir ausgesucht ein strahlendes Kwajutsu.
Oh,
seht ihr das?
Ich sehe es schön.
Ja,
die Holos sind auch, also der Holo-Effekt ist bei der auch geil.
Ja, die ist fast nichts wert, aber ich finde die einfach nur geil, weil der sitzt da so, seht ihr das, wie entspannt und chillig der da sitzt. So die Sonne geht unter, ich glaube sie geht unter und das ist so ein bisschen... gibt mir so ein bisschen meditative Vibes, als hätte er was geschafft in diesem Augenblick. Und das fand ich passt ganz gut zu meiner, den Vibe, so bin ich gerade. Ich sitze da auf meinem Berg und versuche irgendwie klarzukommen und irgendwie gerade zu verstehen, was ich da überhaupt erreicht habe. Das
voll
bin
schön.
Ich.
Voll schön.
Den fand ich ganz...
Ich gucke sie mir gerade im Internet an, ja. Richtig, die Farben sind auch toll. Da geht
ja,
die Sonne
deshalb,
ja auch unter.
Ja, der ist ja shiny.
Ja.
Siehst du? Ja.
Ja. Ach, ist das schön. Schöne Karte. Deswegen
passt der, glaube ich, ganz gut.
Weißt du noch, aus welchem Set der war?
Boah, frag mich nicht. I have no idea.
Okay.
Die ist schon älter, die ist von 2022, die Karte.
Oh ja.
Schon älter.
Ja. Ah, ich sehe gerade...
Ja.
Astralglanz. Falls es das Set war. Naja.
Ja, also hier nochmal. Der guckt so schön nach unten, hat die Augen zu. Sehr demütig. Ist ein tolles Pokémon. Quajutsu ist ein tolles Pokémon. Mhm. So.
Ich habe gehört, es ist eines deiner Lieblings-Pokémons.
Ja, von den, ist das dann schon neu? Aber für mich ja, weil ich bin ja Millennial. Also für mich ist Kanto ist alt und alles, was nach Kanto kommt und Johto ist neu.
Ja, finde ich
also
auch.
Also wenn jetzt hier Gen Zs zuhören.
Ja.
Wir sind Omas.
Wir sind Omas. Wobei, sie ist nur 29, wie wir heute gelernt haben. Ich bin 35. Ja, genau. Wir müssen Dinge ja auch richtig stellen.
Mhm. Ich glaub mir das. Das wird sich jetzt so eindingsen.
Ja.
Kann sein, dass Leute das sich jetzt so merken.
Für immer 29.
Für immer 29.
Ja, genau. Wobei, hast du ein Problem mit dem 30er, also mit den 30ern?
Nee, ich auch gar nicht.
Ich liebe es. Ich liebe es, in den 30ern zu sein. Ich liebe es, Mitte 30 zu sein.
Ja, Lisa, aber das ist auch, weil meine 20er waren nicht so geil. Die Teenager-Jahre fand ich auch alles nicht so geil. Ja. Also, wenn manchmal treffe ich so, kennst du das, alte SchulkollegInnen heißt das oder Schulfreunde, Schul, wie auch immer. Und dann sagen die, ja, weißt du noch, damals in der Schule, das war die geilste Zeit. Und ich denke mir so, weiß ich nicht, so geil fand ich es nicht um meine 20er. Oder auch in der Ausbildung habe ich auch letztens irgendwie, eine auf Instagram hat mir geschrieben, ja, wir haben doch hier in der Berufsschule, waren wir zusammen, das war doch richtig cool. Ich so, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, cool. Also ich fand es jetzt nicht so geil, mir ging es dreckig. Mhm. Und die 30er ist irgendwie, man findet zu sich selber.
Ja, man, ich liebe es auch so. Man wird ruhiger und man nimmt die Dinge viel mehr an, man kämpft nicht mehr so dagegen, man will nicht mehr alles verbrennen. Ich will schon oft Dinge noch verbrennen und anzünden, so ist nicht, aber gesetzter. Und wenn, dann schreibe ich erst euch und dann kommst du mit dem Feuerlöscher und dann kann ich kleiner zünden, aber ja.
Choose your battle wisely, sage ich immer.
Ja.
Das ist deswegen.
Und ich glaube, das Schöne ist auch, je älter man wird, umso mehr erlebt man ja auch den Shit und man erkennt, dass es danach auch wieder weitergeht. Also diese Selbstwirksamkeit in den Erlebnissen, dass man sie geschafft hat und man wird sie danach auch wieder schaffen. Das finde ich immer so berühmt.
Ja. Mhm. Und ich habe auch so für mich das Gefühl, wenn ich mir so dann überlege, viele Situationen oder viele Situationen kommen wieder, aber in anderer Gestalt. Weißt du, wenn Menschen in dein Leben kommen oder du in soziale Kontexte kommst, erkennst du ja Muster. Und dann weiß man, das war ja da schon mal, okay, das ist so eine Person und das Verhalten ist halt XY, das ist jetzt auch sehr berechenbar, wenn ich mich so und so verhalte. Also man wird reifer und man lernt auch, finde ich, besser die Situation einzuschätzen und sich auch nicht so viel triggern zu lassen, weil ich auf jeden Fall, ich habe mich sehr viel, auch Anfang meiner 30er, sehr viel mit mir selber beschäftigt und so. Mhm. Und das finde ich dann, denke ich mir immer so, da bringen mich viele Sachen gar nicht mehr aus der Ruhe oder ich lasse das auf jeden Fall nicht so nach außen oder so kommen.
Ja, genau, nach außen. Das heißt, ich denke, also es bringt mich trotzdem aus der Ruhe, aber ich zeige es dann nicht, sondern ich mache das erstmal mit mir aus und dann fluche ich ordentlich rum und dann ist auch wieder gut. Aber es landet dann eben nicht dort vor Ort, sondern wenn, dann danach etwas gezielter.
Ja, und nicht so lange. Also wenn ich mal überlege, in meinen 20ern, da habe ich mich da an Sachen jahrelang richtig aufgehangen. Also das ist mich auch belastet. Also ich auch jetzt komme ich immer wieder mit den gleichen alten Kamellen und so, weil alle, die jetzt mit mir befreundet sind, sagen, Anna, du kommst immer mit der gleichen Scheiße. Aber ich meine so, dass ich da nicht mehr richtig dann im Rage-Mode bin oder dass ich meine ganze Energie darauf verschwende. So, nicht, dass ich nicht da nochmal drüber mich aufregen könnte, aber es ist dann eher abstrahiert von mir. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied.
Ja, wobei, ne, ich habe ja, weißt du ja, ne, ich habe ja eine Challenge gerade bei mir, die ja in meinem. Also ich habe eine Challenge, die ja gerade mir schon noch sehr viel, mir sehr viel Kraft kostet und sehr viel Energie zieht. Und da muss ich sagen, also das gelingt mir gerade immer nicht so gut oder immer noch nicht so gut da. Das ist einfach ein großer Weak Spot und da hoffe ich, dass ich da vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen sanfter drauf gucken kann. Aber da muss ich auch sagen, also in vielen Bereichen schaffe ich das gut. Es gibt so einen Punkt gerade, bei dem ich immer noch ganz schön Feuer fange.
Aber es gibt ja so ein Learning, also das, was ich gelernt habe, auch in meiner Therapie und auch in meinen Coachings, die ich mache, dass man mit solchen Sachen konfrontiert wird, also dass das Universum einen solche Sachen schickt, bis man seinen eigenen Habitus verändert hat, weil es ist immer die gleiche Scheiße, egal wie, die kommt dann in anderer Gestalt mit einer anderen Person, aber es sind, wenn man mal darauf guckt, sind das immer gleiche Situationen, bei denen man hochgeht. Ist bei mir ja ähnlich. Es sind immer die ähnlichen Triggerpunkte und ich habe gemerkt, wenn ich dann von jetzt auf gleich mein Verhalten ändere, dann komme ich nicht mehr in diese Situation. Das ist interessant. Also ich weiß nicht, ich könnte es ja mal in die Kommentare schreiben bei Spotify oder so, vielleicht geht es euch ähnlich, dass man dann merkt, wenn man einmal diese Spirale durchbricht, dass das auf einmal gut wird. Weißt du, dass man nicht selber mit den gleichen Habitus wieder an diese Situation drangeht oder sich an den gleichen Punkten triggern lässt.
Ja, ja, total.
Und solange man das nicht overkommt,
genau, wird es immer wieder kommen. Anni hatte auch von ihrer Therapie auch an den Kühlschrank auch geschrieben, was ihr Mantra auch ist. Es triggert dich so lange, bis du damit noch nicht fein bist. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo es dich einfach überhaupt nicht mehr reizt, dich überhaupt nicht mehr beschäftigt, wo es einfach an dir vorbeischwebt, wie so eine Feder. Vielleicht auch mal ein bisschen schwerere Feder. Manchmal ist es vielleicht so ein ganzes Kissen, was explodiert, aber es ist kein Stein mehr, der dir jedes Mal ins Gesicht schlägt.
Ja. Korrekt. Ja. That Voll. Being said, kommen wir zum nächsten
Trigger. That being said.
Promotion.
Die Überleitung hätte nicht schöner sein können.
Genau. Lisa, jetzt ist meine Frage, weil ich das tatsächlich auch gar nicht weiß. Warum hast du um alles in der fucking Welt hast du dich entschieden zu promovieren? Was Tja. Hast du gesoffen?
ich glaube, es ist ein bisschen mit meiner eigenen Sozialisation zu erklären und so ein bisschen auch die Erlebnisse während meines Masterstudiums. Also ich war ja seit ersten Semester Bachelor-Hilfskraft und von dem Moment an immer irgendwie in Forschungsprojekten mitgewirkt, habe auch ein bisschen was mitschreiben können und habe gemerkt, boah, das kann ich irgendwie ganz gut. Und hatte dann im Master eine Beziehung mit jemandem, der schon deutlich weiter war als ich, um es mal so zu formulieren, und war wahnsinnig verknallt und verliebt und dachte mir damals, ne, so idealistisch, Anhimmelei, das, was er macht, will ich auch machen und ich bin irgendwie ganz gut darin, scheint ein Match zu sein, und habe aber nicht wirklich hinterfragt, ob ich das wirklich will. Also das ist eines der Dinge, auf die ich vielleicht immer ein bisschen traurig zurückblicke, ist, dass ich alles so schnell hintereinander weggemacht habe, dass ich nie für mich entschieden habe oder entscheiden konnte, was will ich eigentlich. Direkt nach der Schule Abitur, direkt nach dem Abitur Studium, im Studium alles durchgezogen, Regelstudienzeit. Und ich glaube, ein Jahr im Master habe ich länger gemacht oder ein halbes Jahr und dann direkt Promotion, weil ich dachte, das ist der gesellschaftlich anerkannte nächstbeste Schritt und ich bin gut darin, also mache ich es weiter. Da war gar kein Raum für, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, weil ich halt gut darin war und ich mochte es immer, gut in Dinge zu sein, weil dann kriegst du Bestätigung von außen und wenn du sehr unsicher mit dir bist, wenig Selbstwert hast, dann freust du dich sehr auf Bestätigung von außen, also machst du das, wo du von außen Bestätigung bekommst. Und ich habe im Master dann ja auch als Hilfskraft gearbeitet und dann habe ich ein Angebot bekommen von einem Professor, der dann jetzt auch der Betreuer meiner Doktorarbeit ist, der mich gefragt hat, ey, ich habe gehört, du beendest bald dein Master, ich habe eine Promotionsstelle, hast du Bock? Und ich dachte mir so, ja, geil, cool, mache ich. Haben uns getroffen, haben Dinge besprochen und dann ging's los. Problem war nur, die Stelle war nur auf ein Jahr befristet. Wild.
Und aber überhaupt, dass da eine Stelle war, das ist ja wieder das ist ja eigentlich fast unmöglich, ne?
Und es war auch wieder nur über Vitamin B, was das angeht tatsächlich, weil ne, also klar, die Disziplin von mir ist relativ klein, aber Leute haben gesprochen, hier, da ist Lisa, melde dich doch mal. Wäre ich nicht auf dieser Hilfskraftstelle gewesen, hätte man überhaupt nicht von mir Notiz genommen, sehr wahrscheinlich. Und ja, aus diesem Grund habe ich dann angefangen zu promovieren und wusste, also ich habe mir ich wollte ganz, ganz große Brötchen backen und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, naja, die Brötchen waren ganz schön zu groß, weil ich mir Wissenstransfer anschauen wollte, mache ich jetzt ja immer noch, aber ich habe es zu groß gedacht und habe mir gemerkt, nee, ich habe so viel Sidequests, schon damals habe ich lieber Vorträge gehalten, wurde eingeladen, als dass ich an meiner Promotion gearbeitet habe, weil ich hatte eine Haushaltsstelle und hatte nebenbei immer so eine Art, entweder wurde ich aufgestockt auf eine Haushaltsstelle oder ich war damals an der Deutschen Schulakademie beschäftigt und hatte so eine Kooperationsstelle. Da habe ich dann also eher Daten ausgewertet für die Schulakademie. Aber nichts davon war irgendwie für meine Promotion. Ich musste mir also mein Thema selbst aussuchen oder selbst ausdenken, selbst finden. Anders als ja bei Projektstellen manchmal, wo du ja mit den Daten arbeitest, kannst du, dann kann man ja so ein bisschen auch für seine Doktorarbeit dran arbeiten. Hatte ich halt gar nicht. Das heißt, ich hatte immer.
Kannst du einmal kurz sagen nochmal, was eine Haushaltsstelle ist für alle, die sich nicht auskennen?
Ja, also Haushaltsstellen werden vom Land bezahlt. Wir haben Haushaltsstellen und Drittmittelstellen. Haushaltsstellen sind jene, die von den Steuergeldern bezahlt werden. Das Land hat immer, oder die Universitäten verhandeln regelmäßig mit den Ländern über die Gelder für ein paar Jahre und dann entscheidet sich, wer bekommt eigentlich welche Stelle. Und Lehrstühle haben dann immer meistens 1,5 bis 2 Haushaltsstellen, die können sie dann immer wieder neu besetzen. Drittmittelstellen sind Projektstellen, bedeutet, die sind auch befristet, aber halt so lange, wie das Projekt ist. Das heißt, wenn du jetzt so ein 3-Jahres-DFG-Projekt hast, dann ist das deine Drittmittelstelle, du sitzt 3 Jahre auf dieser Stelle und so lange hast du dann zum Beispiel auch für deine Promotionszeit. Wenn das Projekt ausläuft, läuft halt auch deine Stelle aus. Pech gehabt. Und genau, weil ich halt immer eine volle Stelle hatte, war Promotion bei mir immer Privatvergnügen. Das heißt, ich wurde nie dafür bezahlt, so, weil tatsächlich immer auch genug zu tun war auf der Haushaltsstelle. Und ich dann aber auch gemerkt habe, mir machen andere Dinge mehr Spaß, nämlich Lehre. Ich habe ganz viel in Lehre investiert, weil auf einer Haushaltsstelle hast du oft Lehrverpflichtung.
Was ja auch vorgesehen war.
Genau. Was auch vorgesehen war. Auf Drittmittelstellen hast du endlich fast nie Lehre. Und dann habe ich ja schon 21 die Unbefristung bekommen. Ergo, ich habe 2017, 2018 die Promotionsstelle bekommen und ich habe nur 3 Jahre den Akademia-Befristungsshit durchgemacht und dann war ich schon unbefristet. Und dann habe ich 2, 3 Jahre erstmal richtig gechillt und habe mir die Frage gestellt, will ich eigentlich weiter promovieren? Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Das ist mein grober Abriss, wie das bei mir mit der Promotion abgelaufen ist. Ich glaube, Anna, bei dir war es ein bisschen anders.
Ja, das war ein bisschen anders, aber ich habe noch eine Frage, weil mich das interessiert. Waren deine Eltern, haben die gesagt, du sollst promovieren oder war das vorausgesetzt oder haben die gesagt, du kannst machen, was du willst?
Nee, ich kann machen, was ich will. Absolut. Also ich würde auch, allerliebste Grüße gehen raus an meine Eltern, darüber streiten wir uns immer gerne. Ich würde auch tatsächlich nicht sagen, dass ich jetzt High-End-Akademiker-Kind bin, weil meine Eltern im Osten an einer pädagogischen Hochschule waren und vor allen Dingen Arbeitslehre studiert haben. Es war jetzt also kein klassisches Studium, würde ich sagen, würde, was man jetzt mit Akademikerin-Kind verbindet. Es war halt an einer pädagogischen Hochschule mit Arbeitslehre. Das heißt, es war eher alles sehr praktisch veranlagt. Das heißt, so diesen richtigen akademischen Habitus habe ich, würde ich sagen, nicht. Wir hatten zu Hause wenig Bücher. Ich war wenig in kulturellen Einrichtungen. Also so kulturelles und soziales Kapital, würde ich sagen, war nicht so doll. Ökonomisches Kapital schon, weil meine Eltern haben als Lehrkräfte gut verdient. Aber deswegen konnten sie mich da nicht so, also sie haben gesagt, Lisa, alles, was du machen willst, machst du. Also sie haben mich in allem unterstützt, was ich machen wollte. Aber da gab es nie ein Pressure und auch nie ein mach das, weil XYZ, weil wir wissen, warum das wichtig ist. Das war eher meine eigene Sozialisation in dem universitären Umfeld und aufgrund der Beziehung mit der Person, die schon deutlich weiter war als ich.
Ja, das macht Sinn. Aber das ist ja oft so, ne? Ich kenne ja, also es gibt einige Leute in meinem Umfeld, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, sich als Arbeiterkind zu claimen und dann kommt halt raus, dass die Eltern LehrerInnen waren, also die haben ja selber dann auch so irgendwo studiert und dann kenne ich ganz, also so in meinem Dunstkreis oder ich sehe das auch auf Social Media, wo der immer gesagt hat, ich bin Arbeiterkind, wo ich mir denke, naja, aber trotzdem ist dein ökonomisches Kapital, was du hast, ist trotzdem mehr, also du hast trotzdem den Luxus gehabt, so dich irgendwie zu entfalten und wenn deine Eltern PädagogInnen sind, dann haben die im besten Fall nicht, dass da die alle super toll erzogen werden, dass alles super tolle Eltern sind, das meine ich gar nicht, aber ich glaube, da hat man dann trotzdem auch aufgrund des ökonomischen Kapitals dann nochmal nochmal andere Möglichkeiten.
Ja.
Als wenn dir die Pistole auf die Brust gesetzt wird, ne? Also
genau.
Ich fand jetzt nur interessant, weil ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber ich wollte das hier nur nochmal, aber du fühltest dich ja selber auch nicht als Arbeiterkind claimen, aber das ist spannend.
Nee, ja, genau. Ich würde trotzdem sagen, ich bin
Akademiker. Aber dass du dann trotzdem dass du das unbedingt dann auch machen wolltest, weißt du, dass du das so brutal durchgezogen hast und deine Eltern einfach gesagt haben, ja, ist eigentlich scheißegal.
Ja, ich glaube wirklich wegen dieser Beziehung. Da war ich, ich wollte unbedingt da sein, wo er auch ist, auf so einer ganz symbiotischen, ekligen, toxischen Art. Und nochmal zu dem ökonomischen Kapital. Ich musste, also ich habe gearbeitet, weil ich es wollte. Und das ist der große Unterschied. Ich musste nicht arbeiten. Das heißt, ich war Hilfskraft, weil ich Spaß daran hatte. Und dann war es noch schön, dass ich Geld verdient habe. Und das ist auch ein Riesenunterschied, dass ich wusste, ich muss nicht arbeiten. Ich würde auch so finanziert werden und konnte, weil ich Bock drauf hatte, zu arbeiten. Und dieser Unterschied ist einfach super krass. Also meine beste Freundin hat nebenbei gearbeitet, weil sie es einfach musste. Und trotzdem konnte sie übrigens immer noch viel besser mit Geld umgehen als ich.
Aber ich finde auch, ne, ich war ja auch Hilfskraft, aber es hat ewig gedauert, bis ich überhaupt Hilfskraft geworden bin. Mhm. Dann erzähle ich gleich von meiner Promotion. Aber ich finde auch, wenn du dann in diesem drin bist, in diesem ganzen System auch als Hilfskraft, dann siehst du ja auch viele Sachen, die so bis hinter den Kulissen passieren. Ich zum Beispiel habe ja dann für den Dekan auch gearbeitet. Ich war Hilfskraft vom Dekan, habe die Budelkurse vorbereitet und so weiter. Und da kriegst du ja viel mehr mit. Und da merkt man ja erstmal, als Hilfskraft verstehst du ja erstmal das System, weil ich habe das ja gar nicht verstanden. Wie gesagt, ich hatte gar nichts mit Universität zu tun. Und da kann ich das schon verstehen, wenn du dann wenn du dann noch mit so einer Person dann auch zusammen bist, dass das alles dann nochmal so verstärkt wird, weißt du? Weil du bist ja dann so da drin, du hast das immer gemacht. Das macht für mich komplett Sinn, weil ich war ja da selber auch und dachte mir, da war dann unter den Hilfskräften manchmal schon so ein bisschen, oh, der wird jetzt hier irgendwie, darf der da aushelfen noch bei der und der Konferenz und so. Und da war immer gutes Klima, das muss ich jetzt wirklich sagen. Also Ceres war immer gutes Klima, auch die Hilfskräfte alle ganz nett behandelt und so. Aber es war dann schon immer so ein bisschen auch so, ah, die kann jetzt dahin gehen und ah, die macht jetzt das, ah, die hat jetzt das und das kopiert. Also du hast schon gemerkt, da fing das schon so ein bisschen an. So, und wenn du dann so ein Typ bist, wenn du das unbedingt willst und dann auch privat noch in diesem Umfeld bist, dann nützen dir dann auch die Eltern nichts, die dir sagen, ja, du kannst auch machen, was du willst, weißt du? Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, so, ne?
Ja. Ne? Plus halt, ich war gut drin und ich habe es geliebt, von außen Bestätigung zu bekommen. So, das kam dann noch dazu. Und,
ja, das ist in Akademie auch so ein Ding, ne?
Ach,
mit der Bestätigung kommen.
Ach, hör mir auf. Naja. Ja, sehr. Ganz kurz, aber hattest du, wenn du Hilfskraft war, hattest du dann noch deine anderen deine anderen Arbeitssachen noch parallel?
Mhm. Ja, wow. Ja. Ich war Hilfskraft und habe dann... Also ich habe im ersten Semester habe ich angefangen, Hilfskraft zu werden. Und im Bachelor zum Ende hatte ich mehrere Jobs. Und dann habe ich, als ich dann volles Master-BAföG bekommen habe, da habe ich dann nur noch den Hilfskraftjob gemacht. Aber in dieser Transition vom letzten Bachelor-Semester zum ersten Master-Semester hatte ich mehrere Jobs nebenbei. Und ich muss sagen, to be honest, und es tut mir auch leid, aber ich, als ich den Hilfskraftjob gemacht habe, ich sage euch, wie es ist, ich dachte, das ist nicht arbeiten, ne? Ich so, das ist nicht arbeiten. Ich so, als Arbeiter kennt, so auf der Messe stand ich mit meinen kurzen Röcken, 14 Stunden Schichten geschoben. Bei Jochen Schweizer 10 Stunden stand ich in meinem Store und da sagen die, ja Anna, das ist ja, du musst die Sachen einscannen. Du musst da und da hingehen. Ich habe mir gesagt, das ist nicht arbeiten. Das ist arbeiten, dachte ich. Dafür kriege ich jetzt Geld. Ist doch spannend irgendwie.
Ja.
So, okay, cool.
Ja, klar. Also ne, das ist so ein Ding. Also einerseits haben wir das Problem, dass viele studentische Hilfskräfte wirklich nur als Aushilfs-Servicekräfte behandelt werden, wie Kaffee kochen und kopieren. Also das ist wirklich, finde ich, ein Problem. Ich hatte das große Glück, dass ich richtig große Datensätze ausgewertet habe. Ich war auf Testleiterschulungen. Also ich habe richtig in Forschungsprojekten mitgearbeitet und war immer komplett eingebunden. Ich durfte eigene Lehre teilweise mit übernehmen, habe eigene Sachen konzipiert. Also ich wurde da wirklich richtig gut ausgebildet. Also ganz viel, was ich heute kann, habe ich wirklich diesem Hilfskraft-Job zu verdanken.
Das ist so spannend. Weil ich habe dazu gearbeitet, das war auch super, ne? Und du hast dann, wie gesagt, die Einblicke auch bekommen, aber ausgebildet wurde ich dann wirklich Ende Bachelor, Master. Das war rigoros dann da mit Martin und so.
Ja.
Und das war dann auch bei mir nachher, wo ich gemerkt habe, okay, möchte auch promovieren, wo ich dann tief im Master drin war. Weil ich habe ja eine Ausbildung gemacht und dann war es aber ähnlich interessant, Lisa, weil das war ähnlich wie bei dir. Ich war ehrgeizig, aber mein Ehrgeiz hat erst dann angefangen. Also mein Abitur war immer so, ja, ich habe gar keinen Bock mehr, alles viel zu langweilig, interessiert mich nicht, 3-1 Abi irgendwie abgeschlossen. Und dann hatte ich ja mein Pferd, was ich finanzieren musste. Und dann war es ja aber so, naja, okay, du hast jetzt keine Kohle mehr dafür, du hast jetzt dein Abi abgeschlossen, sieh selber zu. Und dann dachte ich mir, scheiße, okay, da muss ich jetzt arbeiten, da muss ich eine Ausbildung machen. Ich habe mich gar nicht mit mir selber beschäftigt, ich war komplett unreif. Dann bin ich in diese Ausbildung da zur Bürokauffrau reingeschlittert und da ging es mir ja komplett schlecht, ging gar nicht. Und da habe ich erstmal angefangen, okay, einen Ehrgeiz zu entwickeln, ich will das nicht, habe mich dann geguckt, was man noch machen kann, weil meine Mutter konnte mir ja nicht sagen, was ich machen soll oder nicht. Und dann habe ich mich eben fürs Studium eingeschrieben nach der Ausbildung, habe dann mein Pferd verkauft und so. Und da, weil ich immer dachte, naja, du hast eigentlich ein ganzes... Ja, natürlich, damit ich studieren kann. Deswegen, manchmal denke ich mir dann so, als ich in der Dissertation saß, ah, das war jetzt mein Traum. Das war hier mein Traum. Wow, super, das war mein Traum. Ja, super, ist ja, läuft ja gut. Ja, auf jeden Fall habe ich dann mein Pferd verkauft, alles gecuttet und da wurde ich richtig so eklig ehrgeizig. Also das sagen, ich will, dass das Studium muss gut abgeschlossen werden und so. Ich habe ja noch ein Arabikum gemacht, was ich für die Zulassung brauchte. 4 Jahre Arabisch noch studiert, sonst wäre ich nicht im Master gekommen. Da war eine brutale Zulassung in dieser scheiß Studienordnung, wo ich war. Aber es war immer so, naja, ich mache aber nicht Forschung. Weißt du, es war nie so, dass ich Forschung mache, sondern ich mache danach irgendwas anderes. Keine Ahnung, was man damit macht. Ich konnte dich nie beantworten. Und dann habe ich aber im Bachelor zum Master, war ich dann irgendwie auch komplett lost. Dann wollte ich kurzzeitig auch abbrechen. Dann habe ich aber durch Martin und Judith Standardulisch, das war auch eine sehr gute Dozentin, irgendwie doch dann noch die Passion für mich gefunden, dann doch weiterzumachen, weil die waren sehr nett zu mir und die haben gesagt, ja, aber da ist doch was, du kannst das eigentlich gut. Du musst dich nur mehr trauen, in den Seminaren zu reden. Wenn du jetzt einen Master anfängst, mach den Mund auf. Weil ich habe nie geredet im Bachelor. Das wird mir keiner glauben, aber ich habe mich nicht geäußert. Ich dachte immer nur, wie Panne, keine Ahnung, sehe ich in den Texten nicht, was die da alle labern. Und habe dann aber im Master mich richtig überwunden und gesagt, okay, jetzt mache ich hier, jetzt mache ich mit und so. Das ist jetzt, du hast dich dafür entschieden, mach's jetzt vernünftig. Und da habe ich dann gemerkt, als ich dann auch zweiten Master, letztes Mastersemester war ich dann in den USA. Das hat mir dann nochmal einen Special Kick gegeben, wo ich gedacht habe, ich will, das interessiert mich und ich bin gut da drin und ich schreibe gute Noten. Dozierende sehen mich. Siehst du, das ist interessant, Lisa. Es steht und fällt mit einzelnen Dozierenden und gar nicht so mit einem Institut oder so. Ja. Also wär Judith und Martin nicht gewesen, hätte ich abgebrochen, die hätte nicht weitergemacht. Weil das alles andere, fand ich, hat mir nichts gegeben. Irgendwie dachte ich mal, ist spannend, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und dann dachte ich, ja, ich möchte promovieren. Und dann war ich nach meinem Masterabschluss, da war ja Corona, natürlich war Corona, wollte ich mich in den USA auf eine Promotion bewerben. Dann war aber ein Riesending mit Trump entzieht die Visa und einige Universitäten, die Studierenden wurden in New York nach Hause geschickt. Und das war ein Riesentheater. Und da habe ich mich dann parallel, und das war dann auch eine glückliche Fügung, habe ich mich oder gab es eine Ausschreibung vom Ceres, also wo ich dann auch promoviert habe, in einem Graduiertenkolleg, also ich habe keine Hausarztstelle gehabt, ich sage gleich, was ein Graduiertenkolleg ist, Graduiertenkolleg zu religiöse Pluralität. Eigentlich auch mein Thema, was ich gemacht habe, Moderne, ist immer auch ganz selten, dass es was zu Moderne gibt. Und da dachte ich, da bewerbe ich mich drauf. Da gab es 10 Stellen, habe ich mich drauf beworben und diese Stelle dann auch bekommen. Und der Unterschied ist jetzt zu einer Haushaltsstelle. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass Ceres, irgendeine Fakultät, was auch immer, kann ja externe Drittmittelgelder beantragen. Und man kann auch einen Graduiertenkolleg sozusagen beantragen. Da schreibt man einen Antrag, da sagt man, naja, ich mache für 10 PromoventInnen schaffe ich sozusagen ein Kolleg, so ein bisschen so ein Programm, in dem man promoviert, wo es vorgegeben, das Thema grob vorgegeben ist, wo jeder aber seine individuelle Dissertation zu diesem Thema schreibt. Diese Leute haben alle unterschiedliche PIs, alle diese PIs sind in diesem Graduiertenkolleg angedockt und dann gibt es da halt noch Sachen, die man machen muss. Man muss Workshops machen. Bei mir war es Wissenschaftskommunikation, war ein großer Teil davon. Man muss Vorträge halten, man muss die Kolloquien machen, aber man ist einzig und alleine für seine Dissertation angestellt. Und mir wird nur dafür bezahlt sozusagen, dass man promoviert. Und das war halt ein Luxus, anders als bei dir. Ich musste keine Lehre machen. Ich habe aber Lehre gemacht, weil meine Stelle war nur 75%. Ich habe das dann einfach freiwillig gemacht, weil ich habe Lehre immer sehr gerne gemacht. Konnte ich dann am Ceres noch parallel Lehre machen. Und so habe ich dann promoviert, was in der ersten Instanz denkt man, ja, ist eigentlich ganz geil. Das Problem ist halt nur bei diesen Graduiertenkollegs, man muss sich jetzt vorstellen, das ist so ein hippes Format. Man kopiert das so aus den USA, also es geht irgendwie das war jetzt 3,5 Jahre, glaube ich. Dann gab es aber nochmal eine Verlängerung wegen Corona. Es gibt dieses Programm, was vorgesehen ist, kopiert das aus den USA. Es ist eigentlich eine engmaschige Betreuung, alles super hip, alles geil. Du liest den Antrag, weißt du, da sind so Gelder reingeschrieben, denkst, geil, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Das Problem ist nur, dass diese Graduiertenkollegs dann an ein universitäres System angedockt werden, wo das nicht funktioniert. Das heißt, es kommt dann in die Strukturen, wo die Profs gar keine Zeit haben. Die haben ja 1000 Leute, die betreuen, die haben 1000 andere Sachen, die schreiben gerade wieder an die nächsten Drittmittelanträge und so. Und dann auch mit der ganzen Bürokratie war das ein Riesenproblem. Das heißt, es ist auf dem Papier richtig geil und die Idee ist auch gut, aber wenn es dann in diese Universitätsstrukturen geht, dann hapert's. Mhm. Weißt, wenn du dann ein Kolloquium machen musst, dann kommt immer nur ein PI, weil alle anderen da nicht können. So. Mhm. Ja, oder du musst einen Workshop beantragen, aber dann scheitert es bei der Antragstellung. Oder bei uns war es ganz stark auch, es steht und fällt mit der Koordination und die war sehr, sage ich mal, es war ausbaufähig, das war überhaupt nicht gut. Und dann sitzt du in dem Graduiertenkolleg und denkst, das ist eigentlich geil, aber du kommst auch zu nichts. Und was mir dann auch aufgefallen ist, und das wird vielleicht bei dir anders sein, das kannst du gleich mal sagen, dann gab es diesen deutschen Habitus auch, dass es, und ich habe das von mehreren gehört, die in Graduiertenkollegs promovieren, dass man immer denkt, die Promovierenden arbeiten nicht, weil sie machen ja sonst nichts. Weißt du, weil sie sind ja nur angestellt für die Promotion. Das heißt, bei uns war die Koordination kompletter Control-Freak. Mhm. Und das war dann, wo ich dann teilweise schon dann sagen musste, habe ich dann auch mal beschwert. Ich denke mir so, das kann ja nicht sein. Also beim PI, ne? Ich so, das kann ja nicht sein. Der hat dann auch interveniert und hat dann auch, muss ich jetzt auch wirklich sagen, hat dann gesagt, ja, nee, sorry. Also es gibt hier keinen, ne? Und das war immer dieses Geschmäckle so. Und ich habe mir gesagt, ja, aber ich bin dafür angestellt. Und das war bei dir wahrscheinlich dann komplett anders. War ja halt Pech. Da musst du halt nebenbei promovieren.
Ja, genau.
Ob's weil bei mir war deine Arbeit, ne?
Richtig, bei mir war nebenbei promovieren und ich will noch kurz sagen, auch die, also das ging ungefähr 3,5 Jahre, euer Graduiertenkolleg, es wurde 3,5 Jahre finanziert.
Ja, oder war es 3,5 Jahre, dann gab es nochmal ein Jahr Verlängerung wegen Corona, genau.
Genau, aber selbst wenn Corona nicht gewesen wäre, also der Durchschnitt einer Promotionsdauer liegt bei 4,5 bis 5 Jahre. Das heißt allein da auch schon die Absurdität, dass ein Graduiertenkolleg deutlich unter den Durchschnitt einer, also unter dem Durchschnitt einer Laufzeit einer Promotion gestellt wird, ist auch so typisch absurd. Das heißt, du musst danach definitiv eine Anschlussfinanzierung haben oder du schreibst deine Promotion eben mit Arbeitslosengeld. Weil wenn man das so einen Graduiertenkolleg eben nicht auf 4,5 bis 5 Jahre mindestens macht, dann hast du wahrscheinlich dann, dass irgendwie 80% oder mindestens 50% dann sagen, ja gut, muss ich danach nochmal weiter gucken. In eurem Fall jetzt mit dem 1 Jahr Verlängerung kommt das ja eigentlich ganz gut hin mit der Mindestlaufzeit. Aber
ja, aber wenn du Empirie machst, fast alle im Graduiertenkolleg bei uns haben Empirie gemacht, hatten mehrere Fallstudien und das war Corona. Ich konnte nicht einreisen, die USA waren dicht. Dann gab es auch so, das ist auch so ein typisch deutsches Ding, sage ich mal, dann steht im Antrag, Forschungsgelder sind beantragt. Dann hat jede Promoventin Summe XY pro Jahr gehabt, die sie für Forschungsgelder benutzen konnte. Naja, aber dann stolpern wir im deutschen System darüber, Forschungsgelder heißt aber nicht Feldforschungsgelder. Das heißt, bei mir ist es daran gescheitert, dass nicht wortwörtlich im Antrag stand Feldforschungsgelder und Forschungsgelder. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Das ist ja, hat ja dann nachher dazu geführt, am Ende ging es, aber ich musste trotzdem noch andere externe Drittmittel eintragen. Ihr seht oder ihr hört, besser gesagt, da kommt diese deutsche Bürokratie Apparat, wo das Ministerium in NRW, wo wir das beantragt haben, das, also weißt du, was ich meine, das haben die sich sicherlich nicht so gedacht, aber dann gibt es halt die Universitätsstrukturen und dann denke ich mir so, naja, jetzt hatte ich Corona, jetzt halt kann ich nicht forschen, ich habe 2 Fallstudien, ihr habt alle meine Bewerbungen gelesen, warum bin ich überhaupt angenommen worden so, weißt du?
Ja, ja.
Und das war dann das große Ding.
Ja, verstehe ich sehr gut. Und dann hast du dann aber über mehrere Umwege und noch weitere Drittmittel, Einwerbungen, dann Geld für deine Feldforschung bekommen.
Genau, und konnte dann aber letztendlich, weil wer hat sich mal wieder eingeschaltet? Martin. Martin hat sich mal wieder eingeschaltet. Der hat das dann alles geklärt. Es wäre auch gar kein Problem gewesen, nur man hätte mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen müssen. So, und das ist halt, ne, auf Koordinationsstellen sitzen halt auch, das ist ganz oft an der Uni, keine Verwaltungskräfte, sondern auch Leute, die einen Doktor haben in irgendeinem anderen Fach, die gar nicht dafür ausgebildet sind, weil sie halt auch von ihren Profs auf die Stellen gesetzt werden, versucht unter, also damit die unterkommen und so. Ich glaube, das spiegelt das System mehr wieder. Also es ist eine geile Idee, ne? Und auch geil, dass das finanziert wird, scheitert dann aber immer so ein bisschen auch in der Ausführung. Ja. Und es ist auch bezeichnend, finde ich, dass keiner der 10, wir haben alle abgeschlossen, jetzt irgendwann, ich glaube, die letzten beiden geben jetzt ab, dass keiner in Akademie bleibt. Und das waren alles super gute Leute mit super geilen, wirklich Themen, die brandheiß sind. Weil mit dem Thema religiöse Pluralität und religiöser Dialog und so kannst du ganz viel machen. Das waren super Dissertationen, aber so be it.
So wird dann zum Thema, dass es überhaupt diese Graduiertenkollege gibt, um hier angeblich Exzellenz zu fördern, ne? Damit man dann große, herausragende Promotionen schafft, die man ja auch geschafft hat. Aber scheinbar das System aber so abfuckt, dass man dann abwägt, will ich hier wirklich jetzt bleiben oder nicht. Plus, es gibt ja, also, dass dir ja auch fast gar keine Stellen angeboten werden. Und die Stellen, die dir angeboten werden, so unattraktiv sind, dass du dich fragst, nein. Also ich habe jetzt nicht, zig Jahre studiert, dann nochmal so viel promoviert, damit ich jetzt wieder nur so ein 2-Jahres-Befristungsvertrag bekomme. Nein, danke. Ja.
Ja, und das ist auch, das waren jetzt auch meine größten Struggles eigentlich. Ne? Dieses, irgendwie ist es geil, dann habe ich keine Feldforschungsgelder, das ist eine Empirie. Und das war eigentlich der größte Clusterfuck, weil es war einfach ein Clusterfuck. Das ist ein typisch deutsch-bürokratischer Universitäts-Clusterfuck, muss man eigentlich so sagen, wie es ist. Weil es scheitert wieder daran, dass man nicht telefoniert, dass der eine mit dem anderen nicht redet, dass 1000 Dezernate involviert sind und so. Und das macht es halt dann noch schwieriger, weißt du, dann hast du schon eigentlich eine Stelle. Und dann bist du da drin gefangen und denkst, naja, ich kann ja gar nicht schreiben. Das war ja auch so, Lisa, alle haben geschrieben. Ich hatte nicht mal meine Daten. Klar, ich habe da meine Viscom gemacht, aber da habe ich ja auch dann immer noch Kritik gehört, weil Viscom, Social Media war da nicht Viscom. Von meiner Koordination habe ich das dann gehört. So, das war alles sehr unbefriedigend.
Ja.
Also es gab dann überhaupt gar kein Feedback. Ne? Ich habe genetzwerkt und so, darum ging es nicht. Aber das waren so meine größten Struggles. Wie war das denn bei dir? Also was sind, weil da kann ich mir vorstellen, weißt du, du machst Lehre und dann musst du abends dich noch hinsetzen und deine Scheiß-Diss schreiben. So, oder? Was war das bei dir?
Ja, doch genau das. Also dann, als ich noch die Haushaltsstelle hatte, ich meine, ich war Mitte 20, also ich war überfordert mit meinem Leben, hatte auch den schlimmsten Heartbroke, also ich war so heartbroken, so hart, habe ich wirklich Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen. Und ich meine, das ist ja auch immer so krass, dass man, wenn man ja irgendwie an Promovieren denkt, damit das funktioniert, muss alles stimmen. Also es muss wirklich, du musst ja fast schon Prototyp Mensch sein, damit du das alles ganz wunderbar schaffst. Da darf irgendwie nichts dazwischen kommen. Und ich habe dann schon auf 1-2 Konferenzen, noch als ich noch nicht die Unbefristung hatte, meine Artikelidee vorgestellt. Also ich wollte ein Systematic Review machen und wollte die Transferverständnisse in unserer Fachcommunity analysieren. Und jedes Mal aufs Neue diesen riesengroßen Berg an bullschen Operatoren und mir dann die 500 Artikel mir alleine durchzuschauen. Und das wurde immer größer und meine Abwehr wurde irgendwie auch immer größer. Und dann gab es die Unbefristung und dann habe ich sowieso erstmal nicht viel dafür gemacht, was aber auch daran liegt. Also als LFBA hast du halt scheiße viel Lehre. Also 16 SWS bei 100% bei uns.
Ich glaube, 16. Ja.
Und da bist du einfach auch erschöpft. Und ich habe dann ja so ein kleines Nebenprojekt angefangen, nämlich Social Media. Also statt dann in meine Diss zu investieren, habe ich dann mit Viscom angefangen. Und ich bereue es nicht, weil ich würde sagen, ich habe durch Viscom wahrscheinlich mehr erreicht, als ich mit der Diss je erreichen hätte können. Und ich erreiche dadurch ja auch deutlich mehr Menschen, als ich es mit meiner Diss wahrscheinlich auch erreiche. Und habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, ich glaube vor 1,5 Jahren, so, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe gesagt, ich ziehe das durch, weil ich mir selber Akademia entzaubert habe, weil ich auch durch mein Buch und durch das Checken dieses merkwürdigen, in sich nicht logischen Systems, habe ich mir so gedacht, warum mache ich mir eine Platte? Das ist nur eine Arbeit. Also dieser Druck, den ich ständig empfunden habe bei dieser Dissertation, das war gar nicht mein Druck, sondern der Druck, der mir von anderen gemacht worden ist, den ich projiziert habe. Weil ich weiß nicht, was ich da erfüllen wollte, welches Ideal von einer Perfektion, und habe mir jetzt selber den Druck rausgenommen, also weniger als 1% aller Doktorarbeiten fallen durch. Weil man ja schon durch das Studium echt gut vorbereitet ist, wenn man das toll findet. Man kann wissenschaftlich arbeiten. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Rite bekomme, ja, so what? Ich habe trotzdem fucking Doktortitel.
Das ist auch so unwahrscheinlich.
Es ist unwahrscheinlich, weil ich kann wissenschaftlich arbeiten. Ich kann das gut machen. Meine Artikel sind gut. Und frage mich halt dann, wen wollte ich eigentlich beeindrucken? Was wollte ich erfüllen? Und habe mich davon so ein bisschen lossagen können. Und jetzt läuft das, weil ich weiß, das ist einfach nur ein Artikel. Den schreibe ich und dann schreibe ich einen Rahmen und dann gebe ich das nächstes Jahr ab und dann ist das eine einzige Arbeit in meinem Leben. Mehr nicht. Ich habe so viel anderes in meinem Leben, was mich ausmacht, was mich begeistert, was mich beeinflusst. Die Doktorarbeit ist nur davon ein ganz kleiner Teil, aber er ist nicht mein Leben und ich will auch nicht, das sehe ich zum Beispiel bei Personen, die mir nahestehen, die jetzt schon in Postdoc-Phasen sind, da ist die Postdoc-Phase ihr Leben. Und ich will da nicht hin. Also ich liebe es, dass die darin aufgehen. Aber ich weiß, das ist nichts für mich, weil es fühlt sich an, als würde ich einem Pferd hinterherrennen, was ständig irgendwie mit so, weißt du, was hinten am Schweif, wo was dran hat. Und ich renne und renne und renne und komme einfach nicht an. Und das möchte ich nicht mehr erleben, dieses Gefühl. Sondern dann nehme ich mir halt, keine Ahnung, ich kann jetzt die Metapher nicht weiterführen. Ich bin nicht gut in Metaphern. Aber ich will nicht mehr irgendeinem Ideal hinterherrennen, was auch komplett irrational ist, auch in Akademia. Denn am Ende, auch all die ProfessorInnen, die kochen auch nur mit Wasser. Also ich habe die ersten Entwürfe von den so hochgehaltenen, krassen Personen, die als so heftige ExpertInnen wahrgenommen werden, auch die ersten Entwürfe sind komplett schrottig. Das ist reine Übungsleistung, weil wissenschaftliches Schreiben ist Übung, ist immer wieder Texte neu überarbeiten. Die haben zig MitarbeiterInnen, die Texte dann wahrscheinlich auch überarbeiten. Forschungsprojekte erarbeiten oder Forschungsprojekt oder Gelder einwerben ist auch am Ende Übung und ganz viel Vitamin D. Du brauchst ein gutes Netzwerk. Du musst Leute kennen, dann ist das fast schon ein Selbstläufer. Wenn du einmal gute Mittel eingeworben hast, dann geht das immer weiter. Also dieser Matthäus-Effekt, der so krass kickt, der, wenn man den nicht entlarvt hat, wirkt, als würden diese Menschen Götter in Weiß sein und sie wären die krassesten und klügsten Menschen auf der Welt. Aber sie haben halt einfach 25 Jahre Wissensvorsprung. Ich würde auch dort so krass sein, wenn ich 20 Jahre schon in dem System wäre.
Und 20 Jahre das Gleiche mache.
Exakt.
Weil das ist auch ganz oft, also müsst ihr mal drauf achten, dass das sind ja immer die gleichen Themen, die wiederkommen. Also wenn ihr 20 Jahre in dem gleichen Thema eingearbeitet seid,
ja.
Muss ich auch nichts mehr zu sagen, ne?
Ja, genau. Und seitdem ist das Promovieren für mich viel mehr, also es bestimmt nicht mehr mein Wert und das hat mich total befreit. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Drittmittelprojekt mit einem beworben und ich habe auf die Drittmittel verzichtet. Das war so geil. Ich hab gesagt, so mit denen ich die Drittmittel einbeworben habe, ich so, ihr zwei Herzis, ihr nehmt die. Ich brauche sie nicht. Ich will mich davon lossagen, weil ich weiß, ich werde keine wissenschaftliche Karriere machen. Will das auch nicht. Und wie geil war das einfach, zu Drittmittel Nein zu sagen. Nö.
Ja, aber das ist so geil, weil, guck mal, bei mir ist das so, ich höre ja immer ganz, oder immer, ja, die Konkurrenz. Ich, ganz ehrlich, bei Remit, erstmal meine beste Freundin ist meine Konkurrenz. Alle strong women hier im
Liebe women geht an Donia bei Remit. Raus.
Genau. Das sind alle. Die Isis zum Beispiel, die hat ihre Dissertation letztes Jahr abgegeben. Mareike wird jetzt abgeben. Dunja hat abgegeben. Das sind alles meine KonkurrentInnen. Wir machen alle Religionen in der Moderne. Ich sehe sie aber nicht als KonkurrentInnen. Das heißt, ich habe dieses KonkurrentInnen- und Neidgefühl nicht. Und das, und das, Lisa, das passt zu dem, was du gesagt hast, dass du dann die Drittmittel gesagt hast, ja, ich schreibe mich da einfach nicht drunter. Das ist, wenn man das einmal durchbricht, aber da denke ich mir so, ja, aber wer sagt denn, dass wir KonkurrentInnen sind? Ist das, wo steht das? Gibt es ein Handbuch von, man ist KonkurrentInnen, man muss das und das machen? So, weil, wo ist das denn? Das ist auch so konstituiert einfach, dass ich mir denke, nein, ich möchte das aber gar nicht. Wenn ich mit denen zusammenarbeite, läuft das eigentlich viel besser. Mhm. Also mit meinen Netzwerken auch ins Ausland und so. Ich denke mir so, da bin ich irgendwie viel besser dran, als jede Person hier als KonkurrentIn zu sehen, weil ich ja immer noch das Gefühl habe, was ja nicht so ist, dass es auch um Können geht. Kannst du in die Haare schmieren, wissen wir, dass es nicht immer um Können geht und so. Ja. Aber ich weigere mich. Es ist so meine beste Freundin, wenn die ihren Job hat, ich bin glücklich. Auch besser, stell mal vor, sie hätte dann auch nichts. Ich so, scheiße, da müssen wir beide ja gucken, wie wir jetzt unterkommen. Ach du Kacke. Und dann hoffe ich ja auch, denn das System funktioniert ja, wie das System funktioniert. Da denke ich mir so, ja, dann in 5 Jahren, Dunja, dann kannst du gucken, dass ich unterkomme. So, oder Isis, weißt du? So funktioniert das. Und das machen aber nicht viele, weil, wie du gesagt hast, wer ist da hinter einem, der sagt, du musst das jetzt fertig machen, du musst das so machen?
Ja.
Gibt es nicht.
Ja.
Und jede Arbeit ist individuell. Du kannst nicht mit 2 Fallstudien meines Erachtens in 3,5 Jahren fertig werden. Also es gibt, und es kommt auch mal drauf, was du nebenher machen möchtest.
Ja.
So wie wir haben uns dann nebenher was aufgebaut, weil das für uns wichtig ist. Ja. Ist mir doch scheißegal. Das ist nicht in akademischen CV. Leck mich. Ist mir scheißegal. Ich will das aber machen. So, weil das ist für mich wichtig. Ich möchte ein Public Scholar sein. So.
Ja.
Und da weigere ich mich. Da bin ich wie du entzaubert. Wie Max Weber sagen, die Entzauberung der Welt. I cannot make it unseen.
Ja.
I cannot make it unseen. Ich kann nicht mehr nicht das sehen. Ich kann mich gar nicht mehr da reindingsen, weil ich es von Anfang an schon gar nicht verstanden habe, wie Panne das ist.
Das macht das Ganze aber nicht erträglicher, wenn du dann trotzdem noch in diesen Institutsräten und in den Fakultätssitzungen sitzen musst und so du so denkst, wow, was ist das hier eigentlich? Ist interessant, sehr interessant.
Performance.
Aber reine Performance, korrekt. Und
ja, aber das ist so lustig, dass diese Leute dann sagen würden, wir würden Performance auf Social Media machen, wo ich mir denke, die größte Hollywood-Show ist im System und auf Konferenzen. Da ist eine ganze Show, da wird alles, ganz Hollywood wird aufgefahren. Dass da nicht die Scheinwerfer von oben kommen, so mit Kamera, denke ich mir, und ihr wollt uns hier sagen, dass wir irgendeine Show abziehen, ey, bitch please. Also das ist auch nur eine Projektion, so, ne?
Ja.
Ja, es ist lustig.
Aber, weißt du, und das mit dem Entzaubern, meines Erachtens hat das nur funktioniert, weil A, ich älter geworden bin, plus einfach die Unbefristung. Also hätte ich diese beiden Faktoren nicht gehabt, ich wäre... Also, sage ich mal so, wäre ich auf einer Drittmittelstelle gewesen, hätte ganz klar den Plan gehabt, das mache ich jetzt. Ich hätte nicht meinen Drang gehabt, meine ganzen Sidequests zu machen. Ich wäre sehr gut darin. Ich hätte durchgezogen. Ich wäre mit 28, 29 vielleicht fertig promoviert und hätte dann, glaube ich, all meine Lebensfragen mir dann gestellt, weil ich dann in das Alter gekommen wäre. Und so konnte ich durch die Unbefristung mir Zeit lassen. Aber das haben ja ganz, ganz viele nicht. Also ich bin ja nur 0,4%. Das bedeutet, das ist ja, das, meine Lebensrealität ist nicht die Lebensrealität von ganz, ganz vielen Personen, die also sehr jung in ein System kommen, wo sie genau diese Performance übergestülpt bekommen und diesen Konkurrenzgedanken und aufgrund dieses Zeitdrucks aufgrund der Befristung der Verträge hast du ja, also will, ich weiß nicht, ob das System genau das will, dass du keine Zeit hast, über die Dinge nachzudenken, was du hier machst. Du bist ein Zuchtpferd, du wirst großgezogen, du wirst in die beste Box gestellt und dann sollst du performen. Und wo bleibt da der Raum und die Zeit für sich? Weil ich finde, das ist ja eigentlich Promovieren. Das ist ja das Geile, nämlich die Weiterbildung deiner Persönlichkeit, die Weiterbildung deiner selbst, die Entfaltung deiner selbst, dich mit einem Thema zu beschäftigen, mit all den Veränderungen, die damit einhergehen und nicht irgendeinem imaginären Leistungsverständnis, einem output-orientierten System hinterherzurennen, wo es nur darum geht, publizieren, 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 High-Rank-Journal, Drittmittelprojekte, Konferenz, 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 Wert gesehen, krasses LinkedIn-Profil aufbauen mit KI-Slop, wo du dir noch den lustigsten Scheiß da ausdenkst, nur um irgendwie gesehen zu werden, machst dir noch dein, hier, wie heißt es, ResearchGate, wo du dann dein Citation-Quotienten hast und also da schaukeln sich ja wirklich Leute teilweise die Eier drauf, weil die so sagen, ich habe hier einen Index von XYZ, meiner ist um 2,5 Punkte gestiegen, wo ich so denke, was genau willst du damit aussagen und was ist dein Ziel? Also warum bist du in der Wissenschaft?
Genau, geht es jetzt eigentlich noch um die Ergebnisse, die wir erheben, oder geht es nur um das, was drumherum ist? Weißt du, ich meine, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber das können wir jetzt noch ewig weiterspinnen, weil es ist ja auch gerade, und dieser, wo du gesagt hast, das mit dem Druck, dass man irgendwie da reingetrieben wird und jetzt immer next, naja, weil ja auch die Gelder werden langsam knapp, langsam fragen die Leute sich mal, naja, was macht ihr da eigentlich? Die Geisteswissenschaft, die wird immer mehr, also muss sich immer mehr rechtfertigen für die Dinge, die sie macht. Universitäten haben nicht mehr unendliches Budget und so. Und ich glaube, dann kommt man, genau, also Wissenschaft gehört auch, ist Teil von Kapitalismus. Deswegen finde ich es immer so geil, dass man in Deutschland immer so tut, Abgrenzung ganz oft gehört, auch zu den USA, dass es ja nie um Geld geht, wo ich mir denke, implizit geht es jeden verschissenen Tag nur um Geld. Aha. Nur weil die Amerikaner halt Programme haben, wo du dann, keine Ahnung, 1.000 Millionen Euro deine Tuition, also diese Studiengebühren bezahlt bekommst und so, und weil sie eher kapitalistischer ausgerichtet ist und dazu auch irgendwo auch steht, sehr polemisch jetzt zusammengefasst, ist es in Deutschland übrigens ganz genauso. Also hier geht es auch nur, hier nur Drittmittel und da bleibt dir das Individuum auf der Strecke und den Inhalt, den man macht. Ich so, geht es jetzt hier nur um die Inhalte? Dann geht es wieder nur um persönliche Befindlichkeiten, weil es ja dieser hohe Konkurrenzdruck ist und so. Also da könnten wir jetzt ewig so weitermachen. Und in diesem ganzen Ding machst du dann deine Promotion und denkst dir, ach so, okay, das war jetzt, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, das ist mein Traum. Oder wo du dann irgendwann so merkst, ja, aber irgendwie stopp mal. Weiß ich nicht, also hab ich...
Ja.
Irgendwie doch nicht so.
Ja.
Und sich plus, da auszuklinken, ist schon ein Commitment auch, ne? Du siehst ja dann gucken die Leute schon, wenn du dich anders verhältst, ne?
Ja, natürlich. Weil man dann plötzlich, also klar, mit meinem Buch habe ich mich sowieso ausgeklinkt für die, aber ich habe mich komplett disqualifiziert.
Naja, was ist auch schon eine Spiegel-Bestseller-Autorin?
Ja, was soll ich denn?
Mein Gott. Aber Lisa, meine Reels, 500.000 Leute im Monat gucken meine Wissenschaftskommunikation, die ich mir an zwei Tagen aus dem Arsch ziehe. Ja, also geil. Und wie viele lesen eure Artikel dann so, denke ich mir da manchmal, also von Leuten, die mich kritisieren oder wo ich genau weiß, dass die eine Meinung haben. Mhm. Die mal die Stories aber auch gucken. Aber die denken, man merkt das nicht, weißt du? Grüße gehen raus. Ich habe abgegeben.
Die schickst du mir ja immer. Ich muss immer sehr schmunzeln. Ich will noch einen einzigen Satz noch sagen, weil der, glaube ich, wichtig ist, weil der ganz oft untergeht. Wegen, es geht ums Geld. Das, was früher der Grundhaushalt war, also Hochschulen werden ja vom Land bezahlt. Das, was früher also vom Land direkt in die Hochschulen gegangen ist, wurde jetzt abgeknappt und wird auch von den Ländern und vom Bund als Drittmittel, als Wettbewerbsgelder. Was früher als Grundhaushalt war, ist jetzt auch wieder wettbewerbsorientiertes Drittmittel geworden. Das ist absurd. Ja, na klar, weil wir super. Haben einfach dieses neoliberale System, was
das ist nur in Amerika so.
Ja, natürlich.
Geht es nur um die Wissenschaft. Da ist ja auch in Deutschland das Betreuungsverhältnis, da hast du noch einen Doktorvater und eine Doktormutter.
Oh, ich krieg mich wieder ein bisschen übel geworden bei dem Namen, ne? Ich finde den
gibt's echt. Übrigens in den USA nicht. Da hast du einen Supervisor, der betreut dich mental und dann gibt's ein Committee. Ganz ein Double Blind Review. So promoviert man eigentlich.
Ja.
Nicht, dass die Person, die dich betreut, dich noch benotet. Was ist das denn? Also, ne, das sagen ja selber ganz viele. Ja. Selbst mein Betreuer sagt, hat mir gesagt, was ist das denn für ein Arsch? Aber das ist halt auch so, wie es ist, ne?
Das ist in Deutschland und in Österreich, glaube ich, so. Also nur die einzigen Länder, in denen das der Fall ist, wo eine Person dein Dienstvorgesetzte ist, dein Betreuer ist und deine Arbeit auch noch benotet. Wenn du das mit internationalen KollegInnen besprichst, die verschlucken sich und sagen, what the fuck, was für ein System habt ihr da bitte? Also das auch zum mit Blick eben auch auf Machtmissbrauch. Ne? Das ist ein Einfallstor für Machtmissbrauch, diese hohen Abhängigkeiten. So, und jetzt kommen wir mal zu euren Fragen. Ich glaube, vieles haben wir schon beantwortet. Das finde ich ganz smart von uns. Weil.
Aber 10 Minuten können wir noch, komm.
10 Minuten können wir noch auf jeden Fall. Okay, willst du mal anfangen?
Du fängst an. Nee, du fängst an. Ich habe jetzt so lange geredet. Ja, ich kann auch anfangen, aber musst du einmal durchsuchen. Wenn du eine hast, dann hau raus.
Pass auf, ich gehe mal ganz schnell durch. Also ich finde, sollten DoktorandInnen-Stellen voll finanziert werden? Ich finde absolut ja. 100% Bezahlung und auf diesen 100% machst du dann eben auch deine Promotion. So. Dann, mich würde interessieren, wie ihr mit der finanziellen und generellen Jobunsicherheit umgeht. Genau, ich bin unbefristet. Ich habe keine Unsicherheit in dem Sinne. Das wäre vielleicht noch eine Frage an dich. Und genau, an welchem Punkt hast du einmal überlegt, die Promotion abzubrechen? Das war wirklich nach meiner Unbefristung, wo ich gedacht habe, brauche ich das eigentlich? Weil ich auch gemerkt habe, ja, so mit Social Media funktioniert irgendwie auch schon ganz gut. Ist dafür eigentlich die Doktorarbeit notwendig? Da habe ich dann kurz überlegt oder ein bisschen länger. Und dann habe ich beschlossen, ich ziehe das durch und seitdem ziehe ich es durch.
Ja, und ich hatte die Momente öfter. Ich habe immer gesagt, hinter mir, irgendwann war das immer meine Metapher, wo ich dann auch, ich habe ja offen darüber auch kommuniziert. Also alles, was ich sage, ist mit diesen Leuten in dem graduierten Kolleg auch alles offen besprochen worden. Also ich würde das nie machen. Ich würde nichts sagen, was nicht besprochen ist. Aber habe ich irgendwann gesagt, da hängt eine Uhr, die tickt. Das läuft hier runter 3,5 Jahre. Ich habe keine Daten. Und wo mir dann gesagt wurde, mit diesem Feldforschung und Forschung-Dings kann man das jetzt finanzieren, da dachte ich, okay, was mache ich hier eigentlich? Da habe ich dann noch so von PIs, die gar nicht so oft da waren, die kommen und gehen, so, aber die haben sich natürlich alle noch angedockt, schön an das Graduiertenkolleg, weil man das dann auch auf seinem CV hat. Die haben dann so Tipps gegeben, ja, da mach doch einfach Online-Interviews. Ja, genau, mit Cowboykirchen und mit Scientologen mache ich Online-Interviews, weil da kommt man ja auch so gut rein und die sind ja auch so herzlich und die wollen ja auch unbedingt mit einem reden. Also wie soll das denn gehen? Da habe ich dann solche Tipps bekommen und da dachte ich erstmal, boah, also ich weiß gar nicht, wie ich das Ding hier zu Ende bringen soll. Oder auch es gab mehrere Situationen in dem Graduiertenkolleg, da war es dann auch, wo ich dann diese krassen Daten hatte, da musste ich mich auch komplett absurd um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens in Kalifornien auf die Leitung kommen, weil man dieses dumme Kolloquium durchziehen musste. Ich denke mir so, ich bin im Feld, meine Betreuerin in Utrecht schon so, warum musst du das machen? Ich so, Birgit, ich weiß es nicht. So gemacht, getan. Das macht man dann auch, man wird ja auch finanziert und so, aber es war halt immer sehr unmenschlich. Weißt du nicht, dass man es machen muss, das kann ich verstehen, aber und dann war dann ein Kommentar, weiß ich noch, wo ich dann gesagt habe, es ist hier stark mit Scientology, es ist sehr anstrengend, aber ich habe richtig coole Daten, ich habe so viele Interviews und so. Das ist sehr ungewöhnlich, dass man diese Daten hat, so, weil die reden eigentlich auch nicht mit PromoventInnen und in den USA schon gar nicht. Und da war es auch so, hat dann wirklich wortwörtlich war es dann so, hat eine Person gesagt, ach, fühlst du dich als was Besseres, weil du jetzt deine Daten hier so erhoben hast, weil du jetzt mehr Daten hast. Und solche Kommentare waren immer und da dachte ich mir so, ey, ich bin hier gerade mit den krassesten Daten ever zugange. Und das waren solche Kommentare und da dachte ich immer schon, was mache ich hier eigentlich? Es war nicht sehr wertschätzend, das ganze Kollegium, ganze Zeit, weißt du, das war alles so ein Konglomerat aus, ach, das war alles, ja, und da war es wirklich, wo ich mir dachte, boah, weiß ich nicht, das ist irgendwie, ich möchte das eigentlich nicht mehr, aber dann bleibt man doch dran, weil dann hatte ich ja schon die Daten, da war so, ich will das jetzt auswerten, dann kam diese 1%,
diese Curiosita
sozusagen, dass man es auch wissen will, weißt du, mir geht es ja immer nur um auch diese Wissenschaft, dieses Interesse daran, diese Sachen auf den Grund zu gehen und so, das ist das, was mich eigentlich immer angetrieben hat,
Und next question. Genau, da sage ich auch immer, wenn, also das braucht man, finde ich auch, um das auch durchzustehen. Also entweder du hast diesen Wunsch nach Erkenntnisinteresse, wenn du ihn nicht hast oder nur wenig hast, würde ich auch immer sagen, überleg's dir. Genau, ich habe eine Frage, vielleicht ist die nochmal ganz gut. Und zwar, was braucht man überhaupt zu promovieren? Wie finanzieren? Ich mache kurz einen Abriss, habe ich ja am Anfang schon kurz erzählt. Du brauchst einen Masterabschluss, manchmal geht es auch mit Bachelorabschluss, super selten braucht man so ein Gutachten. Mit Masterabschluss, es muss man von Hochschule zu Hochschule schauen, ist es manchmal an so einen 1-Komma-Abschluss gekoppelt, um promovieren zu können. Einige sind da frei und man hat eben eine Haushaltsstelle, entweder da findet man eine Stelle, eine Projektstelle. Es gibt aber auch Stipendien. Da ist, glaube ich, das Problem, dass man sich komplett selbst versichern muss. Selber krankenversichern muss. Da hast du keinen wirklichen festen Arbeitsvertrag, vielleicht auch keinen festen Ort an der Hochschule, kein Büro. Und dann gibt es eben dieses Graduiertenkolleg. Und hast du noch eine andere Idee der Finanzierung?
Ja, du kannst ja unabhängig promovieren, das passt zu einer Frage, bei mir auch, weil die fragt nämlich, promovieren unabhängig von Uni, wie geht das? Also du kannst ja eigentlich ganz normal bei irgendwo im Büro arbeiten oder bei Aldi an der Kasse und promovieren. Da müsstest du halt ein Exposé schreiben und ProfessorInnen schicken sozusagen und fragen, ob du bei diesen Personen promovieren kannst. Es gibt einige, die irgendwie frei, kenne ich auch welche, die sich angedockt haben bei uns ans Graduiertenkolleg, die hatten gar keine Stelle. Und dann geht das auch, also wenn der Prof das dann möchte, ne, dann bist du sozusagen angedockt oder affiliiert, aber du verdienst dein Geld nicht damit. Du musst dann die Promotion dann nach deinem Job sozusagen schreiben oder musst vielleicht gar nicht arbeiten, weil du reich bist, aber davon gehe ich nicht aus, aber das geht auch.
Das ist ja das, was ich gerade mache. Ne? Ich bin angestellt überhaupt nicht für meine DIS und mache nebenberuflich eben meine DIS fertig. Ich bin halt zufällig an der Uni angestellt, aber halt für einen ganz anderen Job. Deswegen passt das und klappt das. Man muss sich halt dann trotzdem als Promotionsstudentin immatrikulieren. Dann zahlt man da eben auch so ein bisschen Semesterbeiträge, zumindest ist es bei mir. Und dann bist du da offiziell gemeldet. Mein großer Tipp ist übrigens, falls ihr nicht an das Semesterticket gebunden seid und nicht unbedingt das braucht, meldet euch als Promotionsstudentin, also meldet eure Promotion nicht direkt vielleicht am ersten Tag an, sondern vielleicht 1-2 Jahre später, weil je nach Universität gibt es 3 oder 4 oder 5 Jahre, die man hat für die Promotion und dann muss man einen Verlängerungsantrag stellen. Den kann man nicht endlich stellen. Das heißt, falls man sich sehr viel Zeit lässt, hat man vielleicht im 10. Jahr so langsam das Problem, dass die Universität sagt, nee, wir verlängern das nicht mehr. Deswegen kann man das einfach auch ein bisschen hinauszögern mit dieser Anmeldung der Promotion. Wenn man einfach schon ein bisschen weiter ist.
Mhm. Bei mir fragt noch jemand, wie schafft man es, sich über so einen langen Zeitraum zu motivieren? Tipps. Also da werde ich jetzt nochmal sagen, das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Es muss eine intrinsische Motivation und ein intrinsisches Wissenschaftsinteresse da sein. Wenn du gar keine Motivation hast und gar keinen Bock hast, dann würde ich nochmal ganz tief in mich gehen, ob es das ist, was ich will. Ich will niemanden die Promotion absprechen, aber das ist am Ende des Tages, dass wirklich dieser seidene Faden, an dem das bei mir gehangen hat, dass ich das fertig gemacht habe, weil ich wollte das auch wissen. Mhm. Ich wollte das aufs Papier bringen. Ich so, das ist geil. Ich interessiere mich so krass dafür, dass ich das auch machen will. Das ist mein Motor. Hast du noch andere Tipps? Aber das wäre so, weil sonst packt man das nicht. Wenn du nicht diese krasse Motivation hast.
Genau, Motivation. Ich glaube, wirklich tolle oder sich KollegInnen, Menschen finden, mit denen man ein bisschen rumheulen kann, die dann aber nicht nur alles mehr sehen, sondern die dann auch sagen, so, ich bin jetzt dafür da, dass wir das gemeinsam wieder schaffen, wenn du das schaffen möchtest und ich helfe dir, XYZ besser zu machen, wieder aufzustehen, vielleicht Sachen zu optimieren. Das hat mir auch sehr geholfen. Also ich hatte schon auch oft Momente, wo ich sehr dankbar für meine KollegInnen war, wenn dann so ein Review-Gutachten zurückkam, wo angeblich nur redaktionelle Änderungen waren und dann war das ganze Ding komplett rot, ich dann nur geheult habe. Und dann hilft es, wenn Leute dir dann sagen, habe ich letzte Woche auch gehabt. Und das hilft dann, dass das keine Erfahrung ist, die nur ich mache, sondern auch andere machen und auch die haben das überstanden. Ich will damit aber jetzt nicht diese Leidensfähigkeit romantisieren, aber man sitzt gemeinsam halt in diesem Boot.
Fall. Ja, natürlich. Das war auch und das Gute in einem graduierten Kolleg. Da sitzen 10 Leute, die sind genauso am Struggeln wie du. Oder ich hatte ja Dunja. Und das ist auch Teil, das muss man jetzt auch mal kurz sagen, es gehört ich will das auch nicht romantisieren, aber es gehört zum wissenschaftlichen Prozess dazu. So, dann weißt du nicht, wie du auf einmal jetzt bist, hast du den roten Faden in deinem Kapitel verloren. Jetzt auf einmal hast du Daten analysiert und hast zu viel analysiert und brauchst das gar nicht für deine Fragestellung. Hast seitenweise da schon sequenziert, bei mir zum Beispiel. Ich dachte, das brauche ich alles gar nicht, aber das ist Teil des Prozesses. Aber wir haben leider den Luxus nicht, diesen Prozess zu machen. Das gehört eigentlich dazu, dass man da sitzt und denkt, ach, das war eine Sackgasse und jetzt muss ich leider nochmal anders machen, weil das eigentlich Wissenschaft ist. Aber es wird eben nie so kommuniziert. Das gehört dazu. Ich weiß, das kann ich jetzt also einfach sagen, aber das ist wirklich Teil davon. Und da muss man sich ein bisschen so wie du auch gesagt hast, die Geschwindigkeit auch so rausnehmen, so ein bisschen für sich und sich das auch erlauben, weil man wird irgendwo abbiegen, wo man denkt, ah, das war jetzt und dann wird's scheiße, weil da musst du wieder anders anfangen und so, das ist auch Teil davon. So, eine Frage machen wir noch, weil das haben jetzt mehrere gefragt, in anderen, in verschiedenen Variationen. Wie groß war die tatsächliche Forschungslücke deiner Dissertation und wie groß hätte sie mindestens sein müssen?
Fang du an.
Also bei mir, also du musst ja, man promoviert ja meistens, muss man jetzt nochmal sagen, man promoviert ja meistens zu etwas, wo es ein Gap oder eine Lücke in einem Forschungsstand gibt. So, das, weil deine Aufgabe ja sozusagen ist, diesen Forschungsstand zu schließen oder der kann klein sein, der kann groß sein, damit du deine wissenschaftliche Arbeitsfähigkeit zeigst, dein Handwerk sozusagen, wo du ausgebildet wurdest. Ja. So. Und bei mir war das so, ich habe damit nie ein Problem. Ich bin so kreativ, ich könnte 1000 Projekte wahrscheinlich für mich beantragen. Nicht, dass die alle durchgehen würden, aber ich habe 1000 Ideen. Ich habe im Master, zu Cowboykirchen was gemacht, da gab es zu dem Zeitpunkt nur eine Ethnographie. Ich habe schon da Feldforschung gemacht. Also die Forschungslücke in meiner Dissertation ist schon sehr groß. Ich bediene da sehr viele Sachen zu Digitalität. Selbst bei den Fallstudien, da habe ich Sachen ergänzt. Deswegen ist es auch immer schwer zu sagen, wie groß müsste die mindestens sein. Also das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Also ich wüsste da jetzt keine Lösung drauf. Es müsste auf jeden Fall irgendwo eine Forschungslücke geben. Und da würde ich auch immer kreativ sein. Also ich habe meine Forschungsidee übrigens mit Dunja bei Sattgrün auf einer Serviette geschrieben, ne? Das ist der Running Gag. Wir haben eine Serviette genommen und mit einem Kugelschreiber das draufgeschrieben.
Ja, das sind immer, finde ich, auch die allerbesten Gespräche. Also die Gespräche irgendwo im Biergarten, wo du dann irgendwie um 22 Uhr noch an deiner Idee feilscht. Also die Frage kann ich auch nicht beantworten, wie groß die Lücke sein muss. Ich habe da irgendwie keine Referenzrahmen. Ich glaube, wichtig ist du musst schon dir Zeit nehmen, um einmal vielleicht das Feld gut überblicken zu können, dann dir vielleicht aus dem Feld, wenn jetzt deine Betreuerin nicht Expertin darin ist, aber such dir doch vielleicht einen Autorin, die relativ viel dazu publiziert hat, im weitesten Sinne und frag die Person, würden Sie sagen, XYZ, das ist ein forschbares Feld und hoffe einfach darauf, dass die Person sehr wertschätzend und kollegial und unterstützend ist. Mhm. Und ich habe meine Forschungslücke ist da, weil ich dann eben auch gemerkt habe, ich wollte selber für mich herausfinden, ob eigentlich diese Kanäle, die von Dozierenden betrieben werden, eigentlich Lehramtsstudierenden helfen oder überhaupt Studierende wenn sie erst Akademikerin sind. Ich wollte das wissen, habe aber nichts gefunden dazu und habe gemerkt, okay, dann mache ich es halt selbst. Und deswegen gucke ich mir jetzt an, ob diese Sozialisationsnachteile von AkademikerInnen durch diese Kanäle wie mein Kanal abgebaut werden können und die sich nahbarer ob die sich stärker zum System zugehörig fühlen, ob sie höheres Talent-Selbstkonzept haben und so weiter. Also, dass sie ein bisschen sich mehr dem System widmen, zugehörig fühlen und sich auch mehr trauen, sich mehr einbringen und so weiter. Weil diese Blackbox-Hochschule dadurch vielleicht ein bisschen aufgebrochen wird. Also bei mir ist es entstanden aus einem intrinsischen Interesse. Ich will wissen, bringt das was, was ich hier so mache und was du machst und was andere Leute, die irgendwie mit Hochschule zu tun haben, machen, die Prozesse sichtbar machen und habe da nichts zu gefunden, nicht wirklich. Und deswegen bleibe ich jetzt da dran.
Ja, und bei mir war es auch noch ganz kurz. Ich untersuche ja die On- und Offline-Verbindung von Bildern auch und wie Bilder in religiöse Praxis eingebunden werden. Und bei mir war es dann wirklich so, wo ich mir dachte, naja, die haben jetzt in den Kirchen die ganzen Bilder hängen. Das habe ich ja schon gesehen in meiner ersten Feldforschung jetzt bei Cowboykirchen. Jetzt haben die gleichzeitig aber auch angefangen, solche durch die ganze Digitalisierung und so auch plötzlich angefangen im Mittleren Westen, obwohl die teilweise nicht mal Handys haben, die ins Internet können, sich auf einmal rapide angefangen anzupassen. Und jetzt haben die diese gleichen Bilder da im Internet. Wie ist das jetzt eigentlich? Ja, im Internet, online. Und das war so für mich, also ich habe eine sehr theoretische, deswegen wird das jetzt zu weit gehen, ich habe eine sehr theoretische eine Arbeit, aber mich hat die Materialität des Digitalen interessiert. So, wie ist das? Was ist jetzt? Also sind das, weil im Diskurs ist es immer so, naja, sind die Algorithmen, die steuern ja die Prozesse und da sind ja kapitalistische Firmen dahinter. Und ich war immer, naja, aber es sind doch auch die Bilder, die jetzt religiös auch irgendwo benutzt werden. Und es sind doch nicht die Algorithmen, so wie die Medienwissenschaftler das jetzt, so wie Andreas Hepp das zum Beispiel beschreibt. Ich meine, ja, es finde ich irgendwie alles, das gibt es, On und Offline ist nicht mehr zu trennen, aber was ist die Materialität? So, was ist dieses Dings? Und das war meine Motivation, das irgendwie, es hat mich so getrieben und das waren jetzt dann Scientology und die Cowboykirchen als Beispiel, aber das war, und dazu gibt es halt nichts. Also es gibt einen großen Gap zwischen Digital Religion und Material Religion und das habe ich irgendwie versucht sozusagen zusammenzuführen, weil die einen untersuchen was anderes als die anderen. Also ich finde sehr
Ich freue mich schon so doll, das zu lesen. Ne? Das wird cool.
Aber das muss man, glaube ich, das passt ja zu dem, was du gesagt hast, Lisa. Also man muss irgendwie dann auch, ich habe mir einfach eine Frage gestellt. Das ist einfach, weil ich sitze dann da und denke mir so irgendwie, hä? Verstehe ich nicht.
Genau.
So, und los geht's.
Und wenn du halt in einem Projekt arbeitest, da werden die Fragen halt schon gestellt. So, da hast du ja die Daten schon. So, dann erhebst du Daten, großes Forschungsprojekt und dann werden da ja aus diesem riesengroßen Datensatz werden dann vielleicht 10 Doktorarbeiten ausgemelkt und dann, kannst du dann damit arbeiten. Da wurde dir schon so ein bisschen abgenommen sozusagen. Da waren ja dann schon, die Lücke wurde schon von den ProjektanstellerInnen ja schon bei der Projektantragsstellung herausgefunden.
Genau, und dann muss man sich ja nur situieren, weil am Ende des Tages, und ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes abschließendes Wort, es geht in der Dissertation auch wieder nur darum, dein Handwerkzeug zu zeigen. Und das in einem größeren Rahmen als in einer Masterarbeit.
Ja. Ja.
Da muss man jetzt auch nicht das irgendwie alles neu erfinden, das muss man auch sagen.
Ja. So, ich habe auch ganz viele Fragen bekommen, die machen wir in einer Extra-Folge rund um Abhängigkeiten und Machtmissbrauch. Das wäre heute zu viel, da können wir, glaube ich, auch nochmal eine andere Folge zu machen, aber das hat auch viele umgetrieben in meinen Fragen.
Ja, wir können ja generell mal irgendwie so ab Episode 5, also bei 5, bei 10, bei 15 nur eine Episode machen, wo wir Fragen machen.
Ja, richtig gute Idee, reine Q&A-Frage. Ja,
weißt du, immer so in 5er Schritten.
Mhm, super gut. Ist jetzt schon Folge 3, ne?
Das ist schon Folge 3.
Folge 3. Du weißt, nach dem dritten Date, nach der dritten Folge, um wieder die Obszönität reinzuholen. Ich habe ein sehr infantiles Humor. Tschüss.
Tschüss. Lisa Baby, es war mir eine Freude, ihr Süßen. Ihr vergesst hier nicht, den Podcast zu bewerten.
Liken, teilen, schickt es eurer Oma, schickt es eurer Tante, die ein bisschen verstehen wollen, wie eigentlich Promovieren funktioniert. Das ist, glaube ich, schickt es eurem, wem auch immer, die sich fragen, was macht ihr da eigentlich, wie ist das aufgebaut? Vielleicht hat das heute ja ein bisschen Licht ins Dunkle reingebracht. Oder lest mein Buch, da habe ich das auch nochmal sehr ausführlich reingeschrieben.
Spiegel-Bestseller-Autorin.
Nein, ich bin sehr stolz auf das Buch. Ich bin jetzt nächste Woche in Lüneburg,
ja,
da freue ich mich.
Ich meine das ja auch nicht aus Spaß, ich meine das ernst. Das ist doch geil. Mir wird die Sonne aus dem Arsch scheinen, Lisa. Ich würde dir vielleicht Spiegel gucken, würde ich sagen. Ich würde in den Spiegel gucken und denken, was eine geile Sau. Ich habe einen fucking Spiegel-Bestseller und außerdem bin ich Frau Forschung. Einmal Frau Forschung sein, sag ich übrigens immer bei meiner Betreuerin, Birgit Meier, die ist ja die Koryphäe für Material Relation, die hat die Material Turn eingeleitet und da sage ich immer, Birgit, weil die ist immer Mercator-Fellow überall. Ich kenne sie nur als Responder. Birgit ist immer nur ein Responder, überall ist die immer. Die ist aber ein People's Professor, sagt sie immer, das ist sie tatsächlich, ist eine ganz tolle Frau. Und da sage ich immer, einmal Birgit Meier sein. Da muss die immer lachen. Die lacht dann genauso. Die ist auch wieder übrigens. Ne? Einmal Frau Forschung sein und einmal Birgit Meier sein. Das ist mein Goal. Ja. That being said, ihr Süßen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wobei, es ist eine Challenge, weil meine Therapeutin sagt doch immer, seien Sie mehr stolz auf sich, weil das bin ich selten. Wegen in Spiegel gucken und so. Ich weiß, das sagst du mir ja auch immer. In dem Sinne, ich gehe jetzt nach oben, gucke in Spiegel und sage, ich bin geil.
Thank you.
Macht's gut, Leute.
Bye, bye.
Bye, bye.
Tschüss. Tschüss.